Und damit herzlich willkommen in den Mediennachrichten für den 12. Juli. Diesem 12. Juli, den, wie ich übrigens mal so nebenbei herausgefunden habe, auch der Tag der Einfachheit ist. Und der Tag der Einfachheit, das ist ein Ehrentag, der für den amerikanischen Autoren, Naturwissenschaftler, Philosophen, Historiker und Transzendentalisten Henry David Thoreau, welcher nämlich am 12. Juli 1817 geboren wurde, ins Leben gerufen wurde. Der war der erste große Aussteiger und Konsumkritiker der Vereinigten Staaten und seine Schriften über die Natur der Freiheit und die Pflicht zum zivilen Ungehorsam prägen bis heute internationale Protestbewegungen wie beispielsweise den G20. Besonders bekannt wurde er durch sein Buch Walden oder Das Leben in den Wäldern, in welchem er über das einfache Leben in der Natur reflektiert. Und am Tag der Einfachheit sollte man also ihm gedenken und an Gedenken an Thoreau mal einen Gang zurückschalten und sein Leben etwas vereinfachen. Ob das auch für die heutigen Mediennews gilt, das muss ich hier noch zeigen, denn Einfachheit ist ja ein Zustand, der sich eher dadurch auszeichnet, dass nur wenige Faktoren zu ihm beitragen. Und das ist in unseren heutigen Neuigkeiten aus der Medienwelt schon mal nicht der Fall, denn wir hören hier wieder einige Stimmen aus der Redaktion, die eben diese für euch zusammengetragen haben. Und unter anderem deshalb bin ich auch heute nicht alleine, sondern sind wir gleich zu zweit im Studio. Nina stößt nämlich gleich noch dazu und ist dann hier mit dabei. Aber an dieser Stelle können wir es ja noch einfach halten. In der wissenschaftlichen Logik gilt bei der Einfachheit das Prinzip, ein Sachverhalt mit so wenigen Elementen wie möglich, verständlich und ohne komplexes Tamtam zu erklären. Also starten wir damit gleich rein und schauen auf unser erstes Thema. Das ist dann auch gleich ein Rückblick auf die letzte Woche in Hamburg. Denn Mark hat am Wochenende einen Livestream zum G20 geguckt, der ihn so sehr im Kopf geblieben ist, dass er einen Beitrag dazu machen wollte. Und hier kommt jetzt also ein sehr subjektiver Bericht zur Berichterstattung im Zuge des G20-Gipfels.
G20-Gipfel in Hamburg. Bei diesem Schlagwort entzünden sich zurzeit die Gemüter. Das Thema wird uns wohl noch einige Monate beschäftigen und nicht zuletzt deswegen, weil Forderungen nach Rechtsverschärfungen nun immer lauter werden. Andererseits ist dies auch die gewohnte Leier. Eine Demonstration findet statt, die Situation eskaliert und ja, Innenpolitiker fordern dies und das. Spiegel Online unternahm zum diesjährigen G20-Gipfel einen Versuch, das Erlebte von Protestierenden mit dem von den Regierenden gegenüberzustellen. Dazu übertrug man einen doppelten Livestream. Einerseits wurde live aus dem großen Konzertsaal der Elbphilharmonie übertragen, andererseits live von den Blockadeversuchen des Aktionsbündnisses Block G20. Aber zur Vorgeschichte. Am Freitagabend lud Angela Merkel als Gastgeberin des G20-Gipfels in den großen Saal der Elbphilharmonie der Hansestadt. Dort wurde den Gästen Beethovens 9. Sinfonie zum Besten gegeben. Schon im Vorfeld gab es von Seiten der Hamburger Kulturszene heftige Kritik am Konzert. So bezeichnete beispielsweise der Intendant des Hamburger Thalia-Theaters Joachim Lux, dass dies ein obszöner, ja pornografischer Missbrauch von Kunst sei. Weiter würden die zahlreichen Staatschefs, die die Menschenrechte mit Füßen treten, Kriege führten und Giftgaseinsätze legitimierten, mit ihrem Applaus den Geist des Stückes oder an die Freude schänden. Andererseits rief am Freitag das Aktionsbündnis Block G20 zu Blockaden gegen den Gipfel auf und konnte nach eigenen Aussagen auch einige Erfolge erzielen. Auf ihrer Website ist zu lesen, dass mehrere Delegationen vor Blockaden umdrehen und andere Wege nehmen mussten. Des Weiteren wurde eine Veranstaltung von Finanzminister Schäuble abgesagt und Melania Trump kam nicht aus ihrer Unterkunft. Aus diesen Ausgangslagen entwickeln sich also nun die Bilder, die sich im Spiegel Online-Livestream gegenüberstehen. Der komplett gefüllte große Konzertsaal der Elbphilharmonie und die Demonstrierenden, die von Hundertschaften und Wasserwerfern gejagt werden. In der Elbphilharmonie spielt das Philharmonische Staatsorchester Hamburg unter der Leitung von Stardirigent Kent Naganano Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie. Die Kamera schweift durch das Publikum. Die Staatsgäste sind förmlich gekleidet, schwarze Anzüge. Melania Trump trägt ein langes weißes Beikleid. Der Dirigent steht erhöht auf dem Podest, mitten auf der Bühne. Seine Haare sind grau, er trägt ein schwarzes Frack. Die Bühne ist gefüllt von Musikern, im Hintergrund steht ein Chor, der allein schon durch seine pure Masse eindrucksvoll auf die Zuschauer wirkt. Mit einem Ruck stößt der Dirigent nach unten und gibt das Zeichen zum Auftakt der Musik. Der Livestream von der Straße, unterdessen zeigt ein Heer von gepanzerten Polizisten. Man sieht die schwarzen Helme und wie sich einige der Polizisten nervös an ihren Schlagstock klammern. Im Hintergrund ist ein offener Platz zu sehen. Einige Demonstrierende stehen in losen Gruppen auf dem Areal. Die Kamera schwenkt und ein Meer aus schwarzen Helmen weiterer Einsatzhundertschaften ist zu sehen. Plötzlich wird die Musik dynamischer und ein Wasserwerfer der Hamburger Polizei ist hinter den Polizisten zu erkennen. Die Szene wirkt bedrohlich und man hat das Gefühl, gleich passiert hier ganz großer Mist. Währenddessen könnten die Bilder, die sich auf dem Bildschirm abspielen, nicht unterschiedlicher sein. Auf der einen Seite ist der Blick oberhalb der Bühne auf das Auditorium zu sehen. Der große Saal der Elbphilharmonie ist hell, die Ränge im Konzerthaus sind wie Waben eines Bienenstocks angeordnet. Umrandet werden sie von Linien gelblich schimmernden Lichtes. Der Saal ist hoch und wirkt imposant auf den Betrachter. Auf der Straße stürmt eine Hundertschaft in Begleitung eines aus allen Rohren schießenden Wasserwerfers improvisierte Barrikaden. Die Polizisten haben ihre Stöcke fest in der Hand und wirken, als würden sie diese jetzt gegen jeden einsetzen, der sich ihnen in den Weg stellt. Man sieht, wie panisch Menschen versuchen, sich dieser Gewalt zu entziehen. Die Situation wirkt chaotisch. Unterdessen wird der Chor lauter. Zwei Polizisten ziehen einen am Boden liegenden Demonstrant aus einer Einsatzhundertschaft heraus. Einer der Polizisten schleift den Mann an den Beinen aus der Menge, der andere gibt ihm einen Ruck an den Oberkörper. Der Mann liegt nun bewegungslos am Boden und wird dort hinter den Polizisten so belassen. Der Doppelstream von Spiegel Online zeigt auf unaufgeregte Weise die unterschiedlichen Realitäten, die zeitgleich stattfinden. Dem Konzept kommt zugute, dass es nicht versucht, etwas einzuordnen oder etwas zu kommentieren. Für mich zeichnet er ein dystopisches Bild vom G20-Gipfel. Kein Hollywood-Regisseur hätte diese Unterschiede besser inszenieren, die Diskrepanz zwischen Regierten und Regierenden besser darstellen können. So entsteht beispielsweise eine Szene, in der eine kleine Gruppe bunter Demonstranten mit einem Transparent vor einer übermächtig wirkenden Armada von Polizei steht. Die bereitstehenden Wasserwerfer und Räumpanzer im Hintergrund verfinstern die Szenerie noch zusätzlich. In der Elbphilharmonie sieht man Menschen, denen hier und da mal ein Auge zufällt. Auch der chinesische und der amerikanische Präsident schauen gelangweilt rein. Durch den Splitscreen des Livestreams werfen die beiden Präsidenten nun ihre suffisant wirkenden Blicke voller Langeweile auf diese kleine Gruppe von Demonstranten, die vor der Polizei steht. Im nächsten Moment ist ein Wasserwerfer zu sehen, welcher gezielt in zwei verschiedene Richtungen schießt. Parallel dazu fliegt Pyrotechnik in eine Einsatzhundertschaft. Steine und Flaschen treffen den Wasserwerfer. Die Spannung, die dieses Format erzeugt, durch das parallele Senden solcher unterschiedlichen Bilder, wird zudem noch durch die Unsynchronität des gesungenen Textes und der Bilder von der Straße verstärkt. Ich hatte den Eindruck, einem dystopischen Abgesang auf die Welt bzw. auf die Zivilgesellschaft beizuwohnen. Keine Berichterstattung rund um den G20-Gipfel hat sich in diesem Maß in meinen Kopf eingebrannt. Zudem hat sie nicht den Anspruch, wertend zu sein, was ich als erfrischende Abwechslung empfand. Ein solch komplexes Thema wie der G20-Gipfel und die Proteste dagegen können nicht simpel mit Ja- oder Nein-Fragen beantwortet werden. Der Doppelstream ist für mich schon fast eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema, der keine Position bezieht, aber trotzdem eine Perspektive eröffnet, die den Betrachter schon fast dazu provoziert, sich selbst mit dem Geschehen auseinanderzusetzen.
Und wir setzen uns hier auch weiter mit dem Geschehen auseinander und bleiben beim G20. Es sind letzte Woche bei den Gegenprotesten zu G20 eine ganze Menge Menschen verbaler und physischer Polizeigewalt ausgesetzt gewesen. Polizeiliche Beschimpfungen bis hin zum Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken fanden dabei auch gegen die Journalistinnen und Journalisten statt. Vorgezeigten Presseausweisen und auch Akkreditierungen zum Trotz wurde die Berichterstattung aktiv durch die Polizei eingeschränkt. Das Bundeskriminalamt hat sich zu den Vorfällen bisher aber nur selten sehr verhalten geäußert. Der Deutsche Journalistenverband fordert nun in einem offenen Brief vom Bundeskriminalamt Antworten zu den Übergriffen von Polizeikräften auf die Berichterstattenden. Wir haben dazu unter anderem auch schon mit dem Pressesprecher des Deutschen Journalistenverbandes Hendrik Zörner gesprochen, der hier kurz zusammenfasst, welche Ausmaße die Behinderung der journalistischen Arbeit dadurch die Polizei genommen haben.
Und verschiedene Formen der Behinderung. Zum einen ist einigen Journalisten, die genaue Zahl steht nicht fest, die Akkreditierung zum Pressezentrum entzogen worden im laufenden G20-Gipfel. Die hatten also insofern keine Möglichkeit mehr, in das Pressezentrum hineinzukommen und dort Informationen über den Gipfel und über die einzelnen Verhandlungsschritte oder Fortschritte zu bekommen. Die Zahlen schwanken zwischen 9 und 20 betroffenen Journalisten, ganz genau weiß man es nicht. Die Begründung dafür waren Sicherheitsbedenken. Die andere Form der Behinderung, und die macht uns natürlich erheblich zu schaffen, ist körperliche Gewalt gegen Journalisten. Die ist ausgeübt worden von Autonomen, ganz klar. Das waren nicht nur Polizisten, aber eben auch von Polizisten. Da sind Journalisten überwiegend im Zusammenhang mit der Räumung der Schanze an ihrer Arbeit behindert worden. Sie sind mit Pfefferspray traktiert worden, wenn sie nicht sofort verschwunden sind. Es ist ihnen untersagt worden, zu filmen oder Interviews zu führen. Das sind Szenen gewesen, die nach dem Bericht eines britischen Fernsehkorrespondenten ihn an Bürgerkriegssituationen erinnert haben. Das muss man sehr ernst nehmen, da verlangen wir Aufklärung. Ja, ich vermute mit zwei verschiedenen Dingen, die da allerdings wahrscheinlich zusammengekommen sind. Zum einen, das muss man ganz klar sagen, die Polizei war in einer absoluten Ausnahmesituation und die Polizisten, einige von denen hatten Angst um Leib und Leben, das ist absolut verständlich. Polizisten sind auch nur Menschen und in eine solche Situation, glaube ich, möchte keiner von uns jemals hineinkommen, in der manche dieser Einsatzkräfte gewesen sind. Also da ist bei einigen sicherlich die Birne durchgebrannt, um es mal ein bisschen salopp zu sagen. Allerdings glaube ich, es ist noch mehr gewesen. Es ist wahrscheinlich ein Versagen der Einsatzleitungen gewesen, die Polizisten im Vorfeld darauf hinzuweisen, wie etwa der Presseausweis aussieht und darauf hinzuweisen, welche besondere Rolle bei solchen Einsätzen die Presse hat. Und dass Polizisten eben auch die Aufgabe haben, Berichterstattung zu ermöglichen. Das haben wir bei den Einsätzen in Hamburg leider schmerzlich vermisst.
Bei den Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Journalisten kam es zu Drohungen seitens der Polizei mit Waffen, körperlichen Ausschreitungen und dem Einsatz von Pfefferspray. Diese Eindrücke gewinnt man über die Accounts der Journalisten auf Twitter. Schwierig dabei ist auch oft zu unterscheiden zwischen den Äußerungen von Journalisten und Aktivisten bei den Protesten. Der Polizei hätte das ja eigentlich leichter fallen müssen, da die Journalisten auch verpflichtet waren, ihre Presseausweise bei sich zu führen und ihre Stellung als Medienvertreter unter Beweis zu stellen. Warum diese da trotzdem von der Polizei außer Acht gelassen wurden, haben wir hier eben gehört. Und da stellt sich dann doch trotzdem die Frage nach der Begründung.
Die entzogenen Akkreditierungen sind pauschal begründet worden vom Bundeskriminalamt mit Sicherheitsbedenken. Es gibt auch eine entsprechende Pressemitteilung des BKA, dass das Amt auf seiner Homepage veröffentlicht hat. Was jetzt genau diese Bedenken sind, wissen wir nicht. Darüber gibt es auch keine näheren Informationen. Auch die betroffenen Journalisten haben keine näheren Informationen bekommen. Also das ist schon ein sehr merkwürdiges Vorgehen, das da an den Tag gelegt wurde.
Ob das rechtmäßig ist, das wird sich noch zeigen müssen. Klar ist aber, dass es aus medienpolitischer Sicht und für die Transparenz und Pressefreiheit nicht zulässig ist, wie da vorgegangen wurde. Das sieht auch der Deutsche Journalistenverband so und klagt in einem offenen Brief gegen die BKA. Darin fordern sie Aufklärung von dem, was da vorgefallen ist. Welche Signale gehen denn mit diesem offenen Brief an das BKA?
Also das sind zwei Signale. Das eine Signal ist, wir als Deutschlands größte Journalistenorganisation, wir kümmern uns. Das ist ja auch für die Kolleginnen und Kollegen ein wichtiges Signal. Und das andere Signal ist das für die breite Öffentlichkeit bestimmte, nämlich dass alle Menschen in diesem Lande, die sich dafür interessieren, ein Anrecht darauf haben, zu erfahren, was da hinter den Kulissen abgelaufen ist.